Ja, das, was uns der Harald gesagt hat vom Namen Jesus, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht es auch oft so, wenn ich Bibel lese und es packt mich dann immer wieder. Und ich habe heute Morgen eine Begebenheit aus der Heiligen Schrift, die der Herr Jesus erzählt hat. Und der Herr Jesus hat ja gewusst, was wir Menschen für ein Gemächte sind. Er kannte uns ja und wusste, was wir für Leute sind. Er kannte die Herzen der Menschen. Die Bibel sagt, niemand musste ihm sagen, was mit einem Menschen los war. Er hat in die tiefste Zone des Herzens gesehen. Er hat den Schaden des Sündenfalls, hat er in der Tiefe durchschaut. Er, der Augen wie Feuerflamme hat und der Gott geoffenbart im Fleisch auf dieser Erde war, er hat es vollkommen durchschaut und er hat den Menschen zwei Arten der Verkündigung gegeben. Also er hat sie auf zwei Arten angeredet. Er hat sie einmal angeredet in direkte Lehre, zum Beispiel Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, das Herzstück, wo er ihnen das sehr deutlich nahegebracht hat. Und er hat immer wieder in Gleichnissen zu ihnen geredet. Manchmal hat er das Gleichnis benutzt als Gericht, das sie nicht verstehen. Manchmal hat er aber das Gleichnis benutzt, auf das sie verstehen. Einfach im Sinne von Bildersprache, weil er wusste, dass der Mensch oft besser versteht, wenn es in der Bildersprache geht. Und jetzt findet man in der Heiligen Schrift ein sehr interessantes Phänomen. Es ist so, im Alten Testament finden wir sehr viele Schattenbilder. Wir finden diese Schattenbilder zum Beispiel nicht mehr in der Apostelgeschichte und wir finden diese schattenbildlichen Darstellungen, diese bildhaften Darstellungen nicht mehr in Apostelgeschichte Lehrbriefe, also in der direkten Apostellehre. Aber wir finden sie in den Evangelien. Und so eine Geschichte möchte ich uns heute Morgen lesen. Es ist etwas für mich Erschütterndes. Ich bin wieder drüber gestoßen und mich packt das jedes Mal, wenn ich an die Geschichte komme. Wir haben es schon ein paar Mal angerissen, haben es auch schon teilweise betrachtet, aber ich möchte es heute Morgen mal eher intensiv ansehen. Und zwar, es ist Lukas 10, Vers 25 bis 37, die berühmte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Er ging zu ihm hin und verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwenden willst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe du hin und handle ebenso. Die Geschichte wird eingeleitet, als die 70 Jünger zurückkehren mit Freuden und ihm berichtet, dass sie Vollmacht haben. Das heißt, wir haben hier vollständig Lehre für die Jünger, für die Gemeinde. Und die Geschichte hat 2 Seiten. Ich möchte jetzt heute nicht die direkte Seite betrachten. Die direkte Seite ist ganz einfach, wo der Herr Jesus ihrer bildhaften Sprache den verkehrten Herzen beibringt, dass hier keine Ausrede gilt, sondern der, der Barmherzigkeit übt, der ist in dem Moment, wenn er gefordert ist, der Nächste. Das ist gar keine Frage, das ist die direkte Lehre. So, ich möchte hinter die Kulisse diese Geschichte etwas ansehen. Und da sieht man schon etwas, der Herr Jesus überführt diesen wohl gesetzestreuen Juden, der sich Gesetzeslehrer nennt, er überführt ihn, indem er ihm ein Zitat aus dem Herzstück des mosaischen Gesetzes erklärt. Er fragt ihn, ja, du weißt doch selber, was du liest, und da steht ganz einfach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man das ein bisschen im Grundtext näher untersucht, dann fällt einem auf, das sind ein paar Dinge, die im Deutschen nicht wiedergegeben werden. Die griechischen Wörter haben teilweise instrumentalen Charakter. Da musst du das im Deutschen mit dem Gleichen übersetzen. Aber hier steht zum Beispiel bei mit, steht hier aus. Das heißt, wir würden sagen im Volksmund aus Herzensgrunde. Das heißt, aus dem tiefsten Herzen heraus. Und mit deinem ganzen Herzen, also mit aus dem ganzen Herz heraus und mit deiner ganzen Kraft. Und da steht dann im Griechischen in. Das heißt, man sieht hier, dass das von ganzem Herzen geht. Erfasst der ganze Rest eigentlich. Wenn das mit ganzem Herzen funktioniert, dann wird die ganze Seele, dann wird meine ganze Kraft, mein ganzes Denken wird erfasst. Das ist eigentlich das, was ein Gläubiger tun soll. Wenn er von ganzem Herzen dem Herrn Jesus dient, dann wird der ganze Seelenbereich erfasst, also Emotion. Dann wird auch das ganze Denken, das ganze Gehirn, dann wird der ganze Mensch nach Geist, Seele und Leib wird von Gott ergriffen. Aber der Schlüssel ist von ganzem Herzen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil hier hast du Leute, die handeln nicht von ganzem Herzen. Und er sagt ihm jetzt etwas und sagt, du rechtfertigst dich selbst, du weichst dem aus. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir begreifen, dass der Herr Jesus zu uns redet, dann hat es nur einen Sinn und wird uns nur selber helfen. Gott kommt nur mit uns zum Ziele und er kann nur sein Ziel bei uns persönlich erreichen, wenn es bei uns von ganzem Herzen aufgenommen wird. Und wenn das ganze Herz dann beteiligt ist, dann wird automatisch unsere Seele mitgenommen. Dann wird auch unser Denken mitgenommen. Dann wird der ganze Mensch wird erfasst und dann hast du etwas, das letztendlich dem Menschen hilft und wo Gott mit uns zum Ziele kommt. Und die Geschichte, die er hier erzählt, die ist für mich völlig erschütternd. Und zwar, er sagt ihm ganz einfach was. Er sagt, das ist eine Beschreibung des gesamten Evangeliums, er sagt ihm hier, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Können wir sagen, wunderbar, wir wissen ja, Jericho liegt unten in der Senke in Israel, Jerusalem ist eine Stadt im Gebirge, von Bergen umgeben. Aber geistlich gesehen war Jerusalem die Stätte der Offenbarung Gottes. Geistlich gesehen war einer der Berge Jerusalems Moria, wo David auf der Tenne Arafnas dieses gewaltige, und das ist mit das größte Schattenbild im ganzen Alten Testament, dieses gewaltige Opfer brachte, wo dann auf der Tenne Arafnas er ihm noch das schenken will, wo der Herr Jesus sagt, nein, ich bezahle wirklich bis zum Letzten. Und genau das hat er dann später ebenfalls auf einem dieser Berge Jerusalems getan. Nicht auf Moria, sondern auf Golgatha. Nun sagen manche Ausleger, Golgatha, Moria ist identisch. Kann ich keine Aussage dazu machen. Aber dieses vorgeschattete Bild von diesem großen Opfer, das ist dann nachher in Golgatha geschehen. Sie ist die Stadt des großen Friedens. Jerusalem, die Stadt des doppelten Friedens. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das Kreuz hat zwei Balken. Es hat einen Balken von unten nach oben. Da ist die große Erlösung geschehen durch das Blut des Kreuzes. Und dadurch bin ich mit Gott, dem Vater, versöhnt. Ich bin nach oben versöhnt durch das Kreuz. Aber das Kreuz hat einen zweiten Balken, nämlich einen Querbalken. Und dieser Querbalken zeigt auf der einen Seite auf einen Sünder, den Gott gerettet hat, der Schächer. Und es zeigt auf der anderen Seite auf den Gottlosen, der letztendlich Gott gelästert hat. Und damit zeigt die Bibel etwas. Ich habe durch das Kreuz Friede mit Gott und ich habe Friede mit den Gläubigen als wahrer Christ und ich habe Friede mit den Ungläubigen. Und immer wenn kein Friede ist, dann stimmt was nicht. Ich bin gekommen, sagt der Herr Jesus, nicht nur um die Sünde hinwegzunehmen, sondern die Bibel sagt, er ist unser Friede. Er kam, um Friede zu machen mit Gott, aber auch Friede mit den Menschen. Wenn ein Mensch mit, oder in seinem Zeugnis behauptet, mit Gott in Ordnung zu sein, mit den Menschen keinen Frieden hat, dann bin ich immer misstrauisch. Natürlich die Ausnahme, wo die Bibel sagt, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Manchmal ist halt die Umgebung so, dass sie nicht will. Das ist nicht unsere Verantwortung. Aber eines ist ganz klar, es ist die Stadt des doppelten Friedens. Es ist die Stadt, wo dieser Mensch, Jesus Christus, der ein wirklicher Mensch war und gleichzeitig Gott war, dieses gewaltige Opfer gebracht hat, das das ganze alttestamentliche Opferdienst vorschattet. Und du hast hier die Stadt des doppelten Friedens, die Stadt, wo Gott Erlösung gibt, wo Gott Friede gibt, wo Gott sich offenbart, wo letztendlich auch der Herr Jesus im tausendjährigen Reich wiederkommen wird, der Ölberg betreten wird, er wird sich spalten, laut Sacharja 14, und wo du dann letztendlich, Apostelgeschichte 1, 11 sagt es, wo du dann die Königsherrschaft Jesu Christi hast auf dieser Erde. Und Offenbarung 21 zeigt ja, dass Jerusalem in Wirklichkeit im himmlische Stadt. Die Bibel sagt hier, der Mensch als ganzes Adam geht von Jerusalem, von Gottes Erlösungsplan, von Gott, er geht weg. Das ist genau das, was beim Sündenfall passiert ist. Und er geht nach Jericho. Und dann mag Jericho für eine Reise eine schöne Stadt sein. Geistlich gesehen ist Jericho eine Katastrophe. In Josua 6, Vers 26 sagt die Heilige Schrift: Zu der Zeit schwor Josua und sprach: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten, und wenn er ihre Tore setzt, so soll es ihn seinen jüngsten Sohn kosten. In 1. Könige 16, 34 tritt es dann vollkommen perfekt ein. Das heißt, wir haben hier eine völlige Erfüllung, und die Bibel sagt, der Sündenfall ist bildlich so zu sehr: Du gehst von der großen Erlösung, du gehst von Gottes Heilsplan, du gehst von alles, was Gott für dich getan hat. Du gehst von diesem perfekten Werk, wo Gott dem Menschen alle Probleme löst, gehst du als Mensch hinweg in deiner Starrheit, in deinem sturen Hirn, in deinem verbohrten Herzen. Die Bibel sagt starrsinnig, man kann in Israel das genau sehen, wie der Mensch ist. Der Mensch geht weg und geht nach Jericho. Einmal steht in dem Psalm ein Wort, das hat mich immer erschüttert. Weil er den Fluch liebte, kam er über ihn. Der Mensch hat ein Herz vom Sündenfall her, das der Fluch liebt, das der Dreck liebt, das das Böse liebt, das ist einfach drin. Gut, Gott in seiner Barmherzigkeit geht dann einfach hin und wirkt im Herzen des Menschen durch den Heiligen Geist und stellt ihm das so vor Augen, dass er es erkennen kann und dass er gerettet werden kann. Aber zuerst einmal beschreibt hier die Bibel die gesamte, ich sage mal so, oder der gesamte Hintergrund der Erlösung. Er sagt hier, der Mensch ist von Jerusalem von Gott weggegangen, er ist hingegangen in den Fluch, und das bewirkt, dass er, und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, als Adam und Eva den Sündenfall auslösten, Eva hat ihn als Angriffsfläche ausgelöst, die Bibel sagt ganz klar, sie wurde verführt, und der Adam hat ihn durch die Passivität dann letztendlich vollzogen. Es ist interessant, wenn ihr 1. Mose 3 lest, der Sündenfall tritt erst ein, als Adam in die Frucht beißt, nicht als Eva sie nimmt. Sondern erst als Adam in die Frucht beißt, tritt der Sündenfall ein. Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Und wenn man das sieht, wie die Bibel das darstellt, dann hast du hier einfach etwas, das automatisch nach dem Sündenfall geschah. Durch den Trick, durch die Lüge, durch die Falle des Teufels ausgelöst. Hast du hier das, was hier beschrieben wird? Du fällst unter die Räuber als Mensch. Das heißt, die Finsternismächte, die uns ja vorgaukeln, dass diese Welt schön ist, die uns vorgaukeln, dass das Reichtum schön ist, die uns vorgaukeln, dass das letztendlich Ausleben der Lüste alles schön ist, die uns vorgaukeln, dass alles, was nicht mit Zucht und mit Ordnung und mit Gott zu tun hat, dass das gut ist. Alle diese Mächte sind die Wirklichkeit, diese Kosmokratoren, aus Epheser 6, Vers 10, diese Finsternismächte, die den Menschen angreifen und ihn ins Elend treiben. Das sind auch diese Kräfte, die der Teufel benutzt, um das, was wir Zeitgeist nennen, herbeizuführen. Und diese Kräfte, diese, ja, ich sag's einmal, Engelwesen sind die Wirklichkeit, diese gefallenen Engelwesen sind in Wirklichkeit Räuber. Es sind Diebe. Und der Teufel ist ein Räuber, ein Lügner, ein Mörder, von Anfang an ist der, der alle diese Eigenschaften hat. Jetzt sagt die Bibel, der Mensch fällt unter diese Räuber. Und was machen diese Räuber? Was bewirkt das? Die Finsternismächte, was tun sie? Es heißt hier, sie zogen ihn aus. Was ist passiert beim Sündenfall? Als der Teufel Adam und Eva in die Falle gelockt hat, das Kleid der Gerechtigkeit, das ihn vor Gott begleitet hat, das die Bedingung ist, dass du mit Gott Gemeinschaft haben kannst, ist ausgezogen. Gleichzeitig schlagen sie ihn, da hat ein furchtbarer Schlag passiert. Sie laufen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Und das ist das Geheimnis der Menschheit. Wenn ich nichts wüsste vor jeder Form der Erlösung, wenn ich nie die Bibel gelesen hätte und würde nur beobachten, wie die Menschen reagieren. Ich habe jetzt wieder in letzter Zeit sehr viele Erlebnisse gemacht. Ich sage es ganz ehrlich, die sind für mich nicht so schön gewesen. Es hat nur Ärger gebracht. Aber wenn ich das sehe, dann sehe ich, wie der Mensch ist. Da müsste ich sagen, eigentlich vom Gedanke des Guten im Menschen oder vom Hirn her, von der Logik, müsste man sagen, da stimmt was nicht. Und genau das ist hier, was die Bibel ausdrückt. Der Mensch ist tot in Sünden. Das siehst du nicht. Wir leben ja. Solange jemand hier noch auf der Erde lebt, ist er ja da. Aber dass da innen drin ein Teil ist, der zum funktionierenden Menschen gehört, der tot ist, das begreift der Mensch nicht. Epheser 2 beschreibt es relativ deutlich. Es sagt hier, die Schrift, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, da steht Äon nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das sind diese Räuber. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Er sagt hier ganz klar, dieser geistliche Tod bewirkt, dass die Tür für die Wirksamkeit der Finsternismächte wagenweit offen ist. Und das ist auch der Grund, was heute passiert. Wir nähern uns ja der Endzeit. Wir nähern uns letztendlich diesen schrecklichen letzten Ereignissen, die die Bibel prophezeit. Und von daher siehst du, wie diese Finsternismächte immer stärker werden, immer kräftiger werden. Und du siehst, wie der Mensch immer mehr beeinflusst wird. Also ich bin erst 58, aber ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn ich überlege, was vor 20, 30 Jahren eigentlich letztendlich normal war und was heute normal ist, dann muss ich sagen, da muss was ganz Extremes passiert sein im Hintergrund. Da muss irgendjemand die Ordnung auf den Kopf gestellt haben. Da ist alles anders. Und das sind diese Räuber, die alles stehlen. Die Ordnung stehlen, die Reinheit stehlen, die Unschuld stehlen, die letztendlich den Menschen das gute Gewissen stehlen, sie zerstören. Das sind zerstörerische, räuberische Kräfte, die alles kaputt machen. Und der Mensch ist tot in Sünde, er ist halb tot. Und das beschreibt die Bibel hier ganz einfach. Jetzt kommt das Brutale. Die alten Gläubigen haben immer gesagt, der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt am Schluss alles. Und genau das hast du, dass sie lassen ihn halbtot liegen, lassen ihn krepieren. Darf ich das Wort benutzen? Hier auf der Straße, sie lassen den Mann zugrunde gehen, seinem eigenen Blut. Und jetzt kommt die Religion. Jetzt kommt etwas. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Priestertum, menschliche Religion, menschliche Erfindung. Als er den sieht, jetzt kommen wir zu was ganz Brutalem. Wenn ein wirklicher, intelligenter Mensch, der kann noch so religiös sein, den Schaden des Sündenfalls sieht, wird er absolut erkennen, dass er nichts tun kann. Du kannst nicht helfen und er tut das einzig logisch konsequente, er geht vorbei. Er lässt ihn liegen, weil er kann ihm nicht helfen. Religion hilft nie. Da kommt ein Levit. Die Leviter waren ja nur die bessere Sorte, sage ich mal, vom Priestertum. Das war ja die, wo Gott sagt, die Leviter habe ich gegeben, Malachi, um Gut und Böse zu unterscheiden. Hier kommt jemand, der schon wieder ein bisschen näher am Glaube ist. Da könnte man sagen, das eine sind die Religionen generell und das zweite, die Leviter, sind dann die christlichen Religionen. Aber auch hier, als er das sieht, er sieht den Schaden, er sieht den Halbtod und weiß, ich kann nicht, geht vorbei. Das heißt, Religion, ob nicht christlich oder christlich, hilft überhaupt nichts. Die kann den Schaden nicht aufhalten. Du hast keine Chance. Sinnlos. Sondern da liegt er, ist sein Blut und ist tot. Es heißt, Religion, egal in welcher Form, in der christlichen Form oder in der nicht-christlichen Form, hat keine Botschaft für einen, der halbtot ist, für einen, der in Sünde tot ist, für einen Mensch, der von den Räubern ausgezogen wurde, der im Sündenfall darniederliegt. Und nun sagt die Bibel ganz klar, alle sind in diesem Zustand. Würde sich Gott nicht aller erbarmen, dann wären wir das elendste Volk auf diesem Planeten. Aber jetzt tut Gott etwas. Das erschüttert mich. Es kommt ausgerechnet, und das nimmt der Herr Jesus in diesem Gleichnis, ein Bild, um das ganz dramatisch darzustellen. Es kommt ein Samariter. Samariter war ein Mischvolk. Und zwar, Israel hat sich zeitweise auch durch Besatzung, durch Besiedlung, hat er sich vermischt mit Heidevölkern und mit ihren Götzen und Göttern. Es war so ein Mischmasch, so wie es heute ist. Heute hast du ja Leute, die sagen, sie sind christliche Wirklichkeit, treiben sie Horoskope, in Wirklichkeit gehen sie zur Alternativmedizin, in Wirklichkeit sind sie abergläubisch, haben okkulte Praktiken. Das heißt, das ist genau der Samariter. Und für einen Jude gab es kein größeres Schimpfwort. Die Steigerung von Heide war für einen Jude Samariter. Ich habe gelesen in ihrer Darstellung, dass es für einen Jude, wenn wirklich jemand ihn beleidigen wollte, die höchste Beleidigung war, wenn derjenige auf den Boden gespuckt hat und gesagt hat, Samariter, das war höchste Stufe der Verachtung. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, es kommt ein Samariter. Wir wissen ja, wer der Samariter ist. Wir wissen auch, wer der barmherzige Samariter ist, der Herr Jesus. Also man muss sich vorstellen, jetzt hat Gott einen Sohn, lässt ihn Mensch werden. Das heißt, Gott steht körperlich vor uns als Mensch in völliger Reinheit, der von Sünde nicht wusste. 2. Korinther 5, 21 sagt er, der von Sünde nichts wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Gott hat den, der überhaupt keine Sünde kannte, hat er vollständig den Menschen preisgegeben. Jetzt müsste man denken, die Menschen müssten erschüttert sein und merken, da ist jemand. Interessant ist, dass Religion zum Beispiel die Erkenntnis Jesu völlig zerstört. Was mir aufgefallen ist beim Lesen der Evangelien, die Juden haben ihn nicht erkannt, weil sie vollkommen verblendet waren. Wer hat ihn erkannt? Er hat es geahnt, der Pilatus. Er sagt, sie, welcher ein Mensch, da steht im Grundtext, sie, der Mensch. So ist eigentlich der Mensch, der keine Sünde hatte. So ist der Mensch, wie Gott ihn gedacht hätte. Pilatus erkennt ihn. Aber er ist zu feig, weil er auch ein Sünder ist, weil er genauso geistlich tot ist. Und als er dann erpresst wird, gibt er nach und befiehlt die Kreuzigung Jesus. War der Wille Gottes, das muss man sehen. Aber etwas ist klar, die Bibel sagt dann in Jesaja 53, als schon Jahrhunderte vorher das Opfer Jesu vorgeschaltet wird, sagt er, als der Herr Jesus aufkam, in Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbarg. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Die Verachtung hat schon begonnen durch die religiöse Welt. Und als er dann am Kreuz vor Golgatha hing und der Fluch der Sünde sich über ihm entladen hat, wird er von etwas nie vergessen. Der Herr Jesus hat jede Sünde dieser Welt bezahlt. Jede. Er hat sie ausgelöscht mit seinem Blut. Und hat eine völlige Erlösung geschaffen. Dass die Menschen dann in ihrem Wahn diese Medizin, diese Erlösung nicht annehmen, das ist vielleicht die größte Tragik dieser Welt. Aber die Erlösung ist perfekt. Die ist vollkommen, allumfassend. Gott will, dass alle gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat ein vollkommenes Opfer geschaffen, in einer wunderbaren Weise. Aber die Menschen haben dann das Opfer nicht erkannt, sondern sie haben ihn praktisch gelästert am Kreuz. Sie haben ihn verflucht. Und wie viele verfluchen der Herr Jesus heute noch? Wenn du siehst, wir haben heute antichristliche Kräfte, es laufen Leute rum, die haben eine Ansteck-Nadel, wie wir Ansteck-Nadeln haben. Jesus lebt, da steht 666 drauf. Antichristliche Zeichen, es gibt Katastrophe. Und du siehst ihn, er war der total verachtete, dieser Samariter. Von dem hat man eigentlich nichts erwartet. Ein Samariter war für einen Jude vollkommen illegitim. Und dass der Jesus bei diesem Gleichnis das Wort Samariter benutzt. Man muss sich erst einmal vorstellen, was das für eine Provokation war für das Judentum. Und er nimmt den Samariter, weil er genau weiß, er wird gleich elend sein, er wird gleich verachtet sein, er wird die gleiche Verachtung über sich ergehen lassen müssen. Wo man das wunderbar nachlesen kann, wie das praktisch war im Psalm 22, wo das ja genau beschrieben wird. Einmal sagt er, Stiere von Baschan gingen mich an. Weil die Menschen waren wie Raubtiere am Herr Jesus gegenüber am Kreuz. Das kann man sich nicht vorstellen. Furchtbar. Und die unreine Hunde, damit zeigt er Unreinheit. Also im Kreuz werden beide genannt, das ist ein ganzes Szenario. Und wir haben hier letztendlich ein Problem, wo du einfach dir vergegenwärtigen musst, dass der Mensch, wenn er verblendet ist, die Erlösung nicht will. Er erkennt nicht, dass Gott diesen Verachteten für uns geschickt hat. Ist interessant, Napoleon hat mehr solche Dinge gesagt, so was uns der Harald gelesen hat. Napoleon hat auch gesagt, wenn ich auf dem Schlachtfeld bin und vorne mit meinem Pferd stehe und meine Truppe den Befehl gebe, dann springt der Funke über, dann greifen sie an. Sagt, wenn ich aber im Schloss sitze und ein anderer General sitzt auf dem Pferd, springt kein Funke. Er sagt, wenn aber die Gläubigen, obwohl er nicht sichtbar da ist, wenn er sich diesem Jesus Christus, diesem Erlöser öffnet, dann springt, wenn da geöffnet wird, springt der Funke und es geschieht etwas. Es ist genau das Gleiche, was bei ihm auf dem Schlachtfeld geschah. Er hat das erkannt. Ja, und hier hast du etwas, das eigentlich furchtbar ist. Dieser wunderbare Erlöser wird von allen als der große Verachtete angesehen. Jetzt kommt etwas und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Sünder. Warum heißt ein Evangelium Evangelium? Evangelium heißt frohe Botschaft. Das bedeutet hier, als er den Sünder sieht. Das heißt, wenn der Herr Jesus den Sünder in seinem Elend sieht, und wenn jetzt jemand in unserer Mitte ist, der im Elend liegt, dann muss man den Menschen sagen, es gibt Hoffnung. Weil der Herr Jesus, er sieht das Elend und weil er eine Lösung hat, geht er nicht vorbei. Sondern er tut was völlig anderes. Er hatte Erbarmen. Wisst ihr, das muss man mal verstehen. Also hat Gott die Welt geliebt, der Kosmos, dieses elende System, die Menschen, die hier alles kaputt machen. Er hat sie geliebt, er hat Erbarmen mit ihnen und das ist der Grund, warum der Jesus kam. Und nur wenn das ein Mensch versteht, manchmal will das der Mensch nicht hören, es ist auch oft viel frommes Gerede und bla bla über Erlösung. Man muss einfach eines ganz nüchtern sagen, erst wenn ein Mensch mal richtig im Dreck sitzt, wenn er so im Dreck sitzt, dass er nicht mehr weiß, was er tun soll, dann kriegt er ein geöffnetes Ohr, ein Herzensohr für die Erlösung. Ich weiß nicht mehr, war es Völkening oder Grumacher. Einer von diesen zwei großen Erweckungspredigern. Der wurde zum frommen Mann gerufen, der auf dem Totenbett lag. Und das ist ja immer, dann wird es ernst, wenn du auf dem Totenbett liegst. Und er sagte, als er kam auch so ein bisschen frommes Getue. Dann geht er, ich glaube, es war Völkening. Steht er auf, guckt ihn an und sagt, Notbuße, tote Buße. Lässt ihn liegen und geht. Ich habe mir überlegt, ob ich den Mut hätte. Ist dann einfach liegen. Und sagt, bloß frommes Geschwätz. Geht. Der Mann lässt ihn wieder rufen. Ich glaube, ein paar Tage später. Er kommt wieder. Es ist jetzt besser, aber immer nur das fromme Getue und immer nur diese Selbstgerechtigkeit. Völkening guckt ihn wieder an und sagt, Notbuße, tote Buße. Geht wieder. Und da kommt der Mann unter furchtbare Qualen. Er merkt jetzt plötzlich, ich bin so ein Elender, ich bin halb tot, ich bin ein Sünder, ich bin erledigt. Der weiß nicht mehr, was er tun soll. Und dann ruft der Völkening wieder. Völkening kommt zur Tür rein, sieht den Mann und dann sieht er schon sein Gesicht. Jetzt ist es passiert. Der Heilige Geist konnte ihn überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Mann wusste jetzt, dass er ein Sünder war. Er wusste, dass er im Elend war. Und dann setzt sich Völkening plötzlich hin und erzählt ihm, mit einer unbeschreiblichen Sanftheit vor diesem barmherzigen Samariter, vor dem, der den Elenden aus dem Dreck reißt, von dem, der sich dem Elende erbarmt, erzählt ihm vor dem, der ihn wäscht mit seinen Sünden, von seinen Sünden, der ihm letztendlich erklärt, dass es der ist, der mit seinem Kreuz aus der Sündenatur ausschält, er erklärt ihm die Erlösung und der Mann kommt zur Wiedergeburt, kommt zur Errettung. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er hat Erbarmen. Aber der Mensch erkennt es oft erst, wenn er so wie dieser elende Mensch, nachdem er der barmherzige Samariter trifft, vorher im Dreck liegt. Und manchmal musst du enttäuscht werden von Menschen, manchmal musst du enttäuscht werden von Religion, du musst völlig enttäuscht werden, dass man beginnt, den Namen des Herrn Jesus anzurufen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Er ging zu ihm hin, das heißt, der Jesus geht auf den Sünder zu und verband ihm die Wunden, weil etwas ist klar, die Finsternismächte schlagen uns furchtbare innere Wunden, das sehen wir gar nicht. Die verletzen uns viel brutaler, wie wir denken. Und goss Öl und Wein darauf, das war mir am Anfang ein Anstoß, er hat gesagt, halt, ich weiß, Öl ist lindernd, Wein ist Desinfektion. Ihr denkt, da muss doch zuerst das Desinfektionsmittel kommen und dann muss das Öl kommen. Aber die Bibel beschreibt ja hier ihre Wiedergeburt. Sie sagt was ganz anderes. Zuerst kommt das Öl des Heiligen Geistes. Das heißt, der Herr Jesus rettet mich und dich und so hat er mich auch gerettet. Nicht, wenn du dein Leben verbesserst. Nicht, wenn du Gott irgendetwas bringst, sondern er rettet dich letztendlich, sobald du als elender, halbtot in Sünden daliegender Mensch den Namen des Herrn anrufst. Die Bibel sagt, jeder, wo den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er rettet dich, wie du bist, und dann kommt die Desinfektion, dann kommt die langsame, ich sag's einmal, Verbesserung ist jetzt ein falscher Ausdruck. Ich sage einfach, das in Ordnung bringen deines Lebens, ich weiß das nur von mir. Ich war schon wieder geboren, ich bin voll zur Wiedergeburt durchgebrochen, da ging ich noch in die Wirtschaften. Ich bin nur noch so reingegangen, wisst ihr, Schulter zusammengekniffen. Schlechtes Gewissen, ich habe mein Gläschen nur mit zwei Fingern wahrscheinlich ergriffen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich habe immer gewusst, jetzt ist passiert. Und dann bin ich einmal in eine Diskothek, ich habe da meine Frau ja schon gekannt, ich war schon verheiratet, dann habe ich meine Frau mitgenommen, sind wir in eine Diskothek gegangen, ich könnte euch den Namen sagen, in Ebingen. Dann sind wir in die Diskothek und ich stehe in der Diskothek drin und dann ist etwas über mich gekommen. Also die Bibel lehrt nicht, dass die Heiden Visionen haben im Normalfall, sondern die Juden. Aber wenn es je eine Vision gab, das war visionär, was ich da erlebt habe. Ich habe, und zwar, es ging sogar bis in die körperlichste, tiefste Empfindung meiner Seele hinein. Ich habe sowas noch nie erlebt und nie mehr hinterher. Ich stand da drin mit meiner Frau und habe sie plötzlich am Arm gepackt und dann sind wir raus. Und zwar, ich hatte den massiven Eindruck, ich sei in einer Leichenhalle. Ich habe massiv den Eindruck gehabt, lauter Tote. Ich kann es nicht erklären. Ich habe gesagt, das sind lauter Leichen, das ist tot. Ich habe den geistigen Tod so greifen können. Ich habe fluchtartig diese Städte verlassen und habe sie nie mehr betreten. Es war für mich so ein Schock. Aber das ist das, was der Wein hier symbolisiert. Öl ist die Wiedergeburt. Und oft ist so, auch wenn du wiedergeboren bist, darum muss man aufpassen, dass man nicht immer Gläubigen gleich die Wiedergeburt abspricht, wenn er kurz nach der Wiedergeburt oder Bekehrung, wenn er nicht gleich so ist, wie wir wollen. Wenn er noch 5 Jahre noch so ist, dann mache ich auch ein Fragezeichen. Aber du brauchst nach der Errettung brauchst du eine Zeit, wo du gereinigt, desinfizierst und wo du dich auch freischwimmen kannst. Und das passiert hier. Der Herr Jesus gießt das Öl rein, nimmt den Wein und dann setzt er ihn auf sein eigenes Tier. Hier wird nicht beschrieben, was es war. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Esel war, ist relativ groß. Das war das Normale damals. Und er setzt ihn auf sein eigenes Tier. Wir wissen, dass der Esel laut 2. Mose 13, 13 das einzige Tier war. Darum ist auch der Herr Jesus als König nicht auf einem Pferd eingeritten, sondern auf einem Esel. Das Eselchen war das einzige Tier, das bei, wenn es darum ging, zu sterben, das nicht sterben musste, sondern es wurde stellvertretend ein Lamm geschlachtet. Das heißt, der Esel war außer vor. Er war erlöst durch ein stellvertretendes Opfer, durch ein Lamm. Und als er ihn hier auf sein eigenes Tier setzt, da siehst du, er bringt die Erlösung. Er bringt das stellvertretende Opfer. Und in dem Moment setzt er ihn auf das Tier. Das ist das, was die Bibel sagt. So viele ihn aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde. Das ist eine Aorist-Konstruktion. In derselben Sekunde Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, in derselben Sekunde, wenn ich den Herr Jesus als Erlöser annehme, breche zur Wiedergeburt durch. Und dann sagt er, das sind dann die Leute, die dann im Präsens dauernd an ihn glauben. Aber die Wiedergeburt ist ein punktuelles Erlebnis. Und das passiert hier, er setzt ihn auf das Tier und führt ihn in die Herberge. Und ich denke, hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Herberge ist ein Bild für die Gemeinde. Herberge ist ein Bild für das Haus Gottes. Paulus sagte zu Timotheus, in 1. Timotheus 3, 15, wie du wandeln sollst im Hause Gottes. Und er führt ihn in diese Herberge. Ich sage es immer ganz vereinfacht. Wenn ein Mensch wirklich zum Glauben kommt und wirklich wiedergeboren wird und wirklich die Bibel ernst nimmt, dann ist er ein Mensch der Gemeinde. Selbst Zinzendorf, dieser große Mann Gottes, der aber gleichzeitig nur ein starker Mystiker war, gell, er hat ja zwei Seiten gehabt, er war kein einfacher Mensch. Aber dieser Zinzendorf hat gesagt, ich konstatiere kein echtes Christentum ohne Gemeinde. Das heißt, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, zieht es ihn zu den Heiligen. Das ist normal. Also nochmals, wenn jemand gar keinen Zug zu den Heiligen hat, dann kann es sein, dass er gar nicht gerettet ist. Oder es kann sein, dass ein Gläubiger ist, der in Sünde lebt und der im Dreck sitzt. Und dann zieht er nicht zu den Heiligen. Ich kriege immer Bauchweh, wenn es die Gläubigen nicht zueinander zieht. gibt ja die alte Geschichte von diesem Mann, der völlig taub war. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn jemand nicht hört, das ist ein schweres Los, aber ihre Gemeinde. Und dieser Mann ist jeden Sonntag in die Predigt reingesessen und hat sich das auch gehört, die Anführungszeichen. Der hat ja nichts gehört. Dann ist der Pastor eines Tages zu ihm, hat ihm dann so halb Zeichensprache mit ganz lautem Reden, hat er ihm beigebracht, du hörst doch nichts, du kannst doch daheim bleiben. Und hat der Mann mit einem, das wird beschrieben in der Geschichte, mit einem Gesicht voll, Anführungszeichen, Heiligkeit, hat er zu dem Pastor nur Folgendes gesagt, strahlend, hat der Finger gehoben und gesagt, Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen passiert auch, wenn ich nichts verstehe. Es ist einfach gleiche Blutgruppe, gleiches inneres Erlebnis, Wiedergeburt. Und er führt ihn in die Gemeinde. Und da sieht man auch, dass der Wille Gottes ist. Er führt ihn in die Gemeinde, in die Herberge und pflegt ihn dort. Und das ist das, was ich so wunderbar finde. Ich kenne das Bild, da kenne ich mich dran ergötzen. Ich weiß nicht mehr, habe ich es gehört oder habe ich es in einem Buch gelesen? Ja, ich müsste mal suchen. Aber die haben mir es immer erklärt, haben gesagt, wisst ihr, ein frisch Wiedergeborener, der frisch bekehrt ist, ist wie ein frisch geborenes Baby. Ein frisch geborenes Baby, ich habe das lernen müssen, als unsere große Steffi auf die Welt kam. Meine Frau hat mir das dann beigebracht, wie man ein Kind badet. Also ich kann heute auch ein Kind noch mit einem, selbst als Opa, ein Kind mit einem Arm baden, indem man den Kopf in die Armbeuge legt und es schwimmen lässt. Und dieses Kind wird ja dann von den Eltern gepflegt. Es wird gewaschen. Also wir bringen es zum Bad, wir bringen es ins Wasser, wir trocknen es ab, wir hätscheln es. Das ist diese Pflege. Die alten Gläubigen haben dann gesagt, wenn du erwachsen wirst, dann badest du selber. Ich habe vor kurzem Bilder gesehen von unseren zwei größten Kindern, wo sie ein Badwanne sitzen und da musst du überhaupt nichts wissen. Dann weißt du, dass da Überschwemmung war, wenn du bloß die Gesichter siehst und wie die Haltung war in der Badewanne. Und das erklärt er und sagt, die größeren Gläubigen sind dann in der Lage, selber zu baden. Aber sie machen das Sauerei. Ist normal. Und sagt, und der erwachsene Gläubige, der gereift ist, der macht das ganz anders. Der kommt im weißen Bademantel, nimmt ätherische Öle, schüttet sie ins Bad und badet gediegen. Und ich denke, so ist es geistlich auch. Zuerst musst du gepflegt werden. Er pflegt ihn und am anderen Tag zieht er fort und jetzt übergibt er dem Wirt der Herberge. Wer ist der Wirt der Herberge? Biblisch betrachtet von der Schattenbildlichkeit her kann es nur ein Bild auf der Heilige Geist sein, der die Gemeinde hütet, der ja der ist, der die Ämter, die Dienste, die ganze Versorgung der Gemeinde vom Herr Jesus aus hier durchführt. Und er gibt diesem Wirt 2 Denare. Und das hat mich völlig erschüttert. Er gibt ihm 2 Denare. Und wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und das ist ja mit ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Verführung. Erlöst ist bei uns der Geist. Wir sind wiedergeboren. Und bei uns ist der Seelenbereich in die Erlösung der Gestalt hineingenommen, dass ich durch das vollkommene Opfer, indem ich mich dafür halte und das Opfer annehme, der ganze Seelenbereich, das ist der 2. Denar, den kann ich von der Erlösung her vollständig anwenden und kann die Sünde bei mir brechen. Was ich aber nicht kann, ich kann der 3. Denar, oder er sagt ja nicht einmal, dass ein 3. Denar ist, er sagt bloß der Rest. Ich kann der Rest erst bekommen, wenn die Wiederkunft Jesu geschehe ist, wenn ich verwandelt werde oder wenn ich gestorben bin, wenn die Auferstehung geschehe ist, dann kommt die völlige Verwandlung des Leibes. Das heißt, mein Leib ist nicht erlöst. Das ist auch der Grund, warum ich und du krank werden. Das ist der Grund, warum wir die Lüste haben. Die Lüste sitzen dem Fleisch, sagt die Bibel. Wobei Fleisch innere Reihe, also das Herz und die gesamte innere Mensch meint, aber auch der äußere. Aber solange wir hier im Fleisch sind, solange wir hier im Körper sind, wirkt die Sünde, wirkt die Lüste. Und er sagt ganz klar, der Wirt, das heißt die Wirkung des Heiligen Geistes, bezieht sich nur auf 2 Denare, auf Geist und Seele. Und es ist unsere Aufgabe, diese Erlösung so anzunehmen, dass sie vollständig wirkt für Geist und Seele. Aber ich kann nicht hingehen und lehren, wenn ein Gläubiger Gott richtig dient, wird er nicht krank, sagt die Bibel nicht. Gott kann Kranke heilen, das ist für mich keine Frage, wenn er will. Aber Krankheit und auch Verfall des Alters. Ich habe jetzt einen Onkel, ist mein Pateronkel, der ist gestorben mit 94. Das ist der Lauf dieser Welt. Ich habe immer bedauert, dass Chapman, dieser große, milde Führer der Brüderbewegung, dass er mit 99 gestorben ist. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte ihm den 100er gegönnt. Aber vielleicht hätten wir dann einen Kult draus gemacht, aber ich hätte ihm den 100er gegönnt. Steffi hat mir erzählt, sie hat im Altersheim jetzt eine Frau durch den Fortschritt der Medizin, die ist 104. Gell? Und du siehst einfach, aber irgendwann ist aus. Irgendwann ist halt dann aus. Gell? Und dann stirbst du oder ich, oder wenn der Herr vorher kommt, dann werden wir verwandelt. Und dann kriegt der Erlöste der Auferstehungsleib. Dann bekommt er der Leib der Auferstehung. Dann bin ich wiedergebracht nach Geist, Seele und Leib. Und dann ist die Erlösung fertig. Das ist der Rest, wo der Wirt ganz klar sagt, das gebe ich dir erst, wenn ich wiederkomme. Wir kriegen die Erlösung des Leibes erst, wenn wir praktisch die Wiederkunft Jesu erleben. Als Tote durch die Auferstehung oder als Lebende, wenn er wiederkommt. Und da siehst du ein perfektes Programm. Und jetzt sagt der Jesus zum Wirt, verpflege ihn. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Wir haben es nötig, gepflegt und verpflegt zu werden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Epheser 4, 11 bis 16 sagt uns etwas, dass der Herr Jesus das so gemacht hat, dass er als Haupt im Himmel thront und dass er durch den Heiligen Geist diesen Organismus des Leibes Jesu Christi anspricht. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und da steht bei Dienst Diakonias. Und Diakonie ist letztendlich nicht das, was wir in der westlichen Welt draus gemacht haben, reiner sozialer Dienst, sondern Diakonie ist biblisch gesehen Dienst am ganzen Menschen. Und die Bibel sagt zum Beispiel zu einer bestimmten normalen Wortverkündigung Diakonie. Das heißt, der Herr will, dass durch die Funktionen des Leibes Christi dieser Dienst der Diakonie nach Geist, Seele und Leib an den Menschen geschieht. Und zwar, er sagt, dadurch soll der Leib Christi zugerüstet werden und erbaut. Und zwar, was hat er für ein Ziel? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, er sagt praktisch, Einheit des Glaubens und der Zustand, wo jeder erwachsen ist, wenn wir jetzt das Bild des Bades nehmen, der selber kultiviert badet, das ist letztendlich das Ziel Gottes und das Ziel Jesu Christi mit seiner Gemeinde. Er will, dass das passiert. Und zwar, er sagt, dass wir nämlich Vers 14 nicht mehr Unmündige sind. Kinder. Wisst ihr, Kinder sind unvernünftig. Kinder haben keine Einschätzung von Gefahr. Kinder haben keine Einschätzung, wo eine Grenze ist. Darum brauche ich Kinderzucht, wo man ihnen ganz klar zeigt, was richtig und falsch ist. Er sagt, wenn wir nämlich unmündig sind, geistlich werden wir umhergeworfen von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das heißt, ich brauche diese Pflege und Verpflegung durch die Wirkung des Heiligen Geistes in der Gemeinde, dass ich letztendlich erwachsen werde. Und da ist natürlich eines der Hauptelemente, Apostelgeschichte 2,42, Apostellehre. Zusammen mit Brotbrecher, mit Gemeinschaft und mit letztendlich den Gebeten. Das sind die vier Elemente, die Gott für die Gemeinde gegeben hat, um das herbeizuführen. Das ist der Wille Gottes, und zwar, dass wir nicht mehr betrogen werden. Wisst ihr, da geht es ja nicht um unsere persönliche Weltanschauung, sondern geht es darum, dass diese Räuber nicht ein zweites Mal zuschlagen und uns sogar als Bekehrte, als Gläubige betrügen und reinlegen. Und der Hebräerbrief redet ja von dem und sagt, dass nicht jemand von euch ein Herz hat, das im Abfall von Gott begriffen ist, das einfach diesem Betrug auf der Leim geht. Und da siehst du einfach, wie Gott es in einer wunderbaren Weise macht. Er sagt, sondern wenn du wirklich dieser Verpflegung Gottes nachgibst, wenn du dem Wirken des Heiligen Geistes nachgibst, dann sagt er, dann wirst du in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Alles Wachstum, selbst Luther hat es erkannt, was geistlich wichtig ist, geht Jesus Christus entgegen. Das heißt, es hat alles Jesus Christus im Mittelpunkt, es hat alles die Person Jesu im Ziel, der barmherzige Samariter. Luther hat gesagt, alles, was Christum treibt, ist in Ordnung. Wenn er nur immer alles, was Christus getan hätte, getrieben hätte, gell, hat er ja nicht. Er hat hier das Wirken unterdrückt, hat sich in die Politik eingemischt, in die Bauernkriege und lauter solche Dinge. Wo du einfach siehst, wenn jemand wirklich Jesus im Mittelpunkt hat, wenn der Herr Jesus sein Ziel ist, dann ist er in dem Wirken des Heiligen Geistes drin. Jetzt sagt er, der ganze Leib vollbringt praktisch durch die Zusammensetzung, die Gott ihm gegeben hat, Handreichung. Das heißt, jeder kann jedem gegenüber Handreichung tun, geistlich, nach seiner Aufgabe. Der eine predigt, der andere ermahnt, der dritte tröstet, der vierte teilt Liederbücher aus. Es kann sein, dass ein Säge auf einer Gemeinde ist, wie jemand Liederbücher austeilt. Das ist kaum glaublich, aber ist so. Wo Gott einfach gemäß, so wie der Leib zusammengesetzt ist, die Gläubigen letztendlich wirken lässt durch den Heiligen Geist. Er wirkt durch den Geist am Herzen und dann wirkt der Gläubige. Das ist genau das, was im Kolosser steht. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn. Ich gebe mich immer erst dem Herrn hin und dann den Menschen durch den Willen Gottes. Und dann hast du Epheser 4. Wenn ich mich dem Herrn hingebe, meine Gabe erkenne, was ich tun soll, der Wille Gottes erkenne und mich dann hingebe, dann geschieht der Wille Gottes. Er geschieht aber nicht, wenn ich in meiner Verbotheit und in meinem sturen Kopf das durchsetzen will, was ich will. Geht nie. So, ich bin immer ein Sklave Jesu Christi, gebe mich dem Herrn hin und er gibt. Und dann passiert diese Verpflegung. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, der ist von ungeheurer Bedeutung. Ist euch klar, dass die Leute euch dauernd beobachtet? Ich habe es bei mir im Geschäft gesehen. Der Chef ist zu mir gekommen und hat gesagt, weil ich mal nicht reagiert habe, wie er wollte, schon 20 Jahre her, hat er mich, da hast du gemerkt, es hat ihm richtig gut getan, bis in den kleinen Zeh runter. Hat er gesagt, du bist kein Gläubiger, du bist ein Gangster. Ich habe gesagt, bitte. Er sagt, du hast gerade brutal reagiert, du bist kein Gläubiger. Ja, du hast bloß gesagt, komm, lass mich in Ruhe. Ihr wisst, die Welt wird uns beobachten. Jetzt gibt es eine zweite Begebenheit, die so jetzt nicht unbedingt die Parallelstelle vom Barmherzigen Samariter ist, die aber was Ähnliches beschreibt. Und zwar die Königin von Saba, kommt die erste Könige 10, kommt sie nach Jerusalem. Warum? Sie hat vom Hörensagen vernommen. Sie ist dem noch nicht begegnet. Das ist der Ungläubige, der das Christentum interessant findet, der vielleicht kommt. Die Bibel sagt, sie hörte vom Ruhm Salomos. Und so hören die Menschen von der Gemeinde, sie hören vom Herr Jesus, sie hören vom Ruhm Jesu Christi und kommen vielleicht in die Gemeinde. Und jetzt sagt die Bibel hier, Vers 3, und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Es war dem König nichts verborgen, das er ihr nicht hätte erklären können. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn die Menschen merken plötzlich, wenn sie in die Gemeinde kommen und wenn diese funktionierende organische Schiene des Leibes Jesu Christi, des Heiligen Geistes da ist, dann passiert nämlich etwas. Dann ist hier kein Blabla. Entschuldigung, wenn ich das Wort gebrauche, aber ich fände es so oft, ist bloß ein Geschwätz und ein Getue. Dann ist es nicht, sondern dann passiert etwas, dann kommt Versorgung. Dann beginnen diese Kanäle, die Menschen zu versorgen. Dann lösen wir die Rätsel und die Probleme der Menschen. Der Heilige Geist geht hin im Auftrag Jesu und wirkt in den Herzen. Und der Herr Jesus wirkt in die Herzen direkt hinein über diesen Kanal und löst ihnen ihre Rätsel, wie er der Königin von Saba ihre Rätsel gelöst hat. Jeder, der verkündigt und dem Herrn dient, weiß das, wie manchmal Menschen kommen und sagen, heute hast du nur für mich geredet. Und du merkst überhaupt nichts, du hast gar nicht den Eindruck gehabt. Das ist das, was der Heilige Geist unsichtbar tut. Und jetzt heißt es in Vers 4, als die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah, wenn die Menschen plötzlich merken, der Herr Jesus ist keine Theorie, in dieser Herberge, wo der Samariter mich reinführt, da ist keine Theorie, sondern da ist der König wirklich vorhanden. Und der König hat letzte Weisheit, er kann jedes Problem lösen. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier heute als Mensch sehe, was für Probleme auf uns einströmen. Ich sehe doch das, Leute haben Probleme mit ihrer Existenz in der heutigen Zeit. Leute haben Probleme mit der Krankheit. Du hast durch die Wohlstandsgesellschaft eher eine seelische Verrohung. Das heißt, die Menschen haben Probleme ohne Ende. Wenn ich plötzlich weiß, einer löst jedes Problem, der Herr Jesus, dann reagiere ich völlig anders. Dann wird die Herberge für mich plötzlich zum wichtigen Ort, wo ich das Gleiche mache wie der barmherzige Samariter. Ich bringe die Leute dorthin. Mit dem Ziel, dass diese Wirkung des Heiligen Geistes geschieht. Ich glaube da nicht immer, ich muss alle überreden, alles machen, sondern ich bin dann nur ein Teil des Ganzen. Und ich vertraue darauf, dass der Herr die Wirksamkeit der gesamten Kräfte in diesem Organismus wie beim Orchester zusammenwirken lässt und dass das funktioniert. Und dann bricht die Menschen in die Herberge. Und er sagt hier, als sie dann das Haus sieht, die Herberge, wenn die plötzlich merken, da ist was Geheimnisvolles, das ist jetzt nur ein Versammlungssaal mit Stühle, mittlerer Bequemlichkeit, mit einem Teppich, mit einem Parkettboden. Aber wenn die sehen, hinter dieser äußere Erscheinung ist dahinter das geistliche Haus. Da ist dahinter die Wirksamkeit. Da ist der, der behauptet, dass er inmitten dieses Hauses, die Bibel nennt es Leuchter, dass er inmitten dieses Hauses wandelt. Solange wir Versammlung haben, geht Herr Jesus durch die Reihe und tritt den Menschen durch der Heilige Geist nahe. Sobald ich das begreife, geht es einem normalen Mensch wie der Königin von Saba, dann horcht sie auf. Und jetzt heißt und als er die Speise auf seinem Tisch sah, wenn er plötzlich etwas sieht, wisst ihr, wenn jemand Hunger hat und der sieht jemand, der satt ist, dann wird er neidisch. Oh, ich wünschte mir so, dass die Ungläubigen da vorne zu der Tür reinkommen, sehen die Gläubigen, sehen ihre satte geistliche Zufriedenheit und werden neidisch. Den Neid, den befürworte ich, den würde ich gern schüren unter alle Umstände. Und seinen Tisch, wenn sie plötzlich merken, dass es eine Form der Gemeinschaft gibt, die man nicht erklären kann, wo man am Tisch Jesu Christi sitzt. Wisst ihr, manche Religionsgemeinschaften und manche Gemeinschaften, die haben dann gesagt, wo bei uns das Abendmahl ist, da ist der wahre Tisch des Herrn. Der wahre Tisch des Herrn ist unsichtbar in der geistlichen Welt. Und wenn die plötzlich sehen, da sitzen Menschen am Tisch, werden gesättigt, haben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das ist keine Theorie, das ist keine Religion, sondern das ist eine reelle Lebensgemeinschaft zwischen einer Person, die lebt, und mir als lebendiger Mensch auf der Erde. Dann werden sie erschüttert. Und jetzt heißt, als sie die Wohnung seiner Knechte sahen, in der Wohnung lebt man und ruht man. Wenn die plötzlich sehen, die Leute, die in die Herberge kommen, zum barmherzigen Samariter, wo der Wirt den Auftrag hat, sie zu versorgen, wenn die plötzlich bemerken, da werden Menschen ruhig. Sie kommen zur Ruhe. Sie wohnen dort. Sie haben ein Leben, wo du plötzlich merkst, sie sind im inneren Gleichgewicht, würde man heute sagen. Dann gerät die Königin von Saba, das heißt die Welt, die die Sehnsucht hat nach Jesus, die gerät außer Rand und Band, die wird nervös. Und das Auftreten seiner Dienerschaft. Wenn du plötzlich siehst, dass bei den Gläubigen, und jetzt sage ich ausdrücklich, bei den Dienern, bei denen, die auch öffentlich auftreten, dass da nicht zugeht wie im weltlichen Verein, sondern dass da geistlich heilige Prinzipien sind, was natürlich in der Endzeit immer mehr zerstört wird. Aber wenn sie das sehen, dass hier Menschen sind, die geistlich sauber sind, dann wirst du angesprochen. Und das Nächste, und ihre Kleidung. Wenn du die Kleidung siehst, die Kleider des Heils, wenn du siehst, in deinen Augen ist keine Hinterhältigkeit, in deinen Augen ist Reinheit, das sieht der Ungläubige. Wenn du plötzlich siehst, der heuchelt mir nichts vor, sondern der ist wirklich rein. Wenn du das siehst, wenn du seine Mundschenke siehst, wenn du siehst, wie die Leute austeilen, die Ämter haben, wenn du siehst, dass Epheser 4 funktioniert, dass die Ämter wirklich funktionieren, und am Schluss sagt er, und wenn sie das Brandopfer sah, Brandopfer ist in der Bibel immer die Hingabe des einzelnen Gläubigen. Wenn die plötzlich sehen, der kümmert sich um mich, aber in Wirklichkeit, obwohl er sich um mich kümmert, hat er sich zuerst jemand anders hingegeben, dem er sich zuerst hingibt, nämlich einmal Jesus, und jetzt kümmert er sich um mich. Und diese Brandopfer werden in der Herberge im Haus dargebracht. Da geriet sie außer sich vor Staunen, und dann gibt sie sich dem König, dann gibt sie sich dem wirklichen Kopf, dem Haupt der Gemeinde hin. Wisst ihr, das ist das, was in diesem Gleichnis das Ziel Gottes ist. Hier hat der Herr Jesus uns auf eine einfache, kindliche Art und Weise, hat er uns die ganze Erlösung dargelegt. Wisst ihr, wenn wir so eine Versammlung haben wie heute Morgen, dann hast du in dieser Versammlung immer Menschen, das ist der Regelfall, die noch halbtot sind. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der halbtot ist, der im Dreck liegt, der vielleicht selber sagt, nach außen hin bin ich ein geschniegelter Bursche, Ich habe gestern ein Passbildli machen lassen und ich dachte, ja, so ist halt der Mensch, gell? Dann bindest du dir eine Krawatte um, du nimmst die Bürste und steilst deine Haare und dann setzt dich vor dein Foto und dann hast du ein wunderschönes Bild. So ist der Mensch aber auch in der Praxis. Er will nach außen hin schön erscheinen. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Egal, wo irgendjemand vor uns steht, wenn du in der Gemeinde Jesu Christi offen und ehrlich zugibst, dass du Probleme hast, dass du den Herrn suchst, dass du ein Elender bist, da machst du Gott und ich sag's einmal so, der Dienerschaft der Herberge und dem Wirt der Herberge die größte Freude. Es ist Freude im Himmel, wenn jemand Buße tut, sobald jemand beginnt, den Herrn zu suchen. Du brauchst in der Gemeinde kein Theater spielen. Wenn du da nicht echt sein kannst, wie du bist, dann wird's schwierig. Das heißt, der Sünder kann Sünder sein der Gemeinde. Er kann sagen, ich bin ein elender Sünder, ich bin nicht gerettet, ich suche den Herrn. Ist doch herrlich. Das Zweite ist, wenn jemand dich schon in die Gemeinde gebracht hat, wenn der barmherzige Samariter, der Jesus, dich in die Gemeinde gebracht hat, dann muss man einfach gucken, wie weit ist die Pflege gediegen. Es hat der Gemeinde immer 2, 3, 4, 5 Gruppen. Es hat immer Menschen, die sind noch Babys. Das heißt, die können noch nicht selber baden. Und dann musst du einfach gucken, wenn jetzt ein Gläubiger kommt und, darf ich es mal in der mütterlichen Sprache formulieren, der mir am Rockzipfel hängt. Es passiert heute oft, Telefon und Mails und so. Du brauchst ja die Leute heute nicht mehr aufsuchen, das ist ja ganz einfach. Du gehst einfach hin und machst Klick, dann hast du ihn. Und sie hängen dir am Rockzipfel. Dann musst du immer gucken, es ist in einem bestimmten Stadium richtig. Ich bin absolut bereit, in einem bestimmten Stadium das Gleiche zu tun wie als Vater 1977, dass ich ein Kind nehme, den Arm in meine Armbeuge lege und ihn baden lasse. Ich bin auch bereit, geistlich Menschen baden zu lassen. Ich bin auch bereit, ihnen das Köpfchen zu halten, so lange, bis sie selber können. Wenn aber jemand zu mir kommt, der schon 10 Jahre gläubig ist und immer noch gebadet werden muss, dann wird es schwierig. Das heißt, der Herr will dich in einem bestimmten Punkt aus der Pflege in die Verpflegung hineinführen. Er will, dass wir wachsen. Er will, dass wir vom Kleinkind, das man noch badet, zum Normalkind werden. Meine Enkel sind jetzt so 10 bis runter 5. Da sind sie schon frech, aber relativ selbstständig. Du kannst sie schon allein zu Hause lassen teilweise. Das heißt, in diesem Stadium ist es dann normal, dass ein Gläubiger beginnt zu wachsen, dass ein Gläubiger vorwärts geht. Gell, und das muss jetzt einfach wichtig sein. Wenn du in unserer Mitte bist und du bist noch einer, den der Herr immer noch pflegen muss, den er immer noch hätscheln muss, dann musst du dir überlegen, der Wille Gottes ist, dass der Herr Jesus dich dem Wirt übergibt und sagt, verpflege ihn. Wir müssen wachsen. Und das Nächste, was er hier hat, er sagt dann letztendlich nach Geist und Seele. Wenn du dich in der Seelsorge auskennst, dann weißt du, dass dieses Wachstum, bis jemand erwachsen ist, dass es über Stadien geht. Es gibt Menschen, die sind geistlich stabil, aber seelisch völlig zerschlagen. Und dann musst du die hätscheln im seelischen Bereich. Dann musst du gucken, ob, und jetzt kommt der wichtige Punkt, bist du der Kanal, den Gott für den ausgesehen hat, oder bist du nicht der Kanal? Wisst ihr, man kann auch Gottes Handwerk pfuschen, indem er jemand Händchen hält, wo Gott gar nicht will, dass man Händchen hält, sondern wo Gott das will, was in der Schule früher passiert ist, dass man nämlich jemand auf die Finger schlägt. Wisst ihr, wenn ich und du nicht in diesem Kanal eingebunden sind, wenn wir in der Herberge nicht vom Wirt, Epheser 4, 11, richtig eingesetzt werden können, dann kann es sein, du hältst Händchen und müsstest in Wirklichkeit auf die Finger schlagen. Oder andersrum, du schlägst jemand auf die Finger und müsstest in Wirklichkeit Händchen halten. Händchen halten im Sinne von, Entschuldigung, der Ausdruck, aber Trost. Dass du ihn tröstest. Und diese Dinge, die passieren in dem Moment, das ist der Wille Gottes, sobald der Herr Jesus übergeben kann. Wenn du aber jetzt hier jemand bist, der in dieser Gemeinde völlig verpflegt ist, wenn du satt bist von den Gütern Gottes, und wenn der Wirt bei dir das hat alles tun können, wenn du erwachsen bist in Christo, wenn du seelisch stabil bist, geistlich stabil bist, dann hat der Herr bloß eine einzige Botschaft für uns. Er sagt, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Wille Gottes. Dann müssen wir erwachsene Gläubige uns dem Herrn auf den Altar legen und sagen, so, jetzt sende mich. So wie es der Jesaja sagt in Jesaja 6, hier bin ich, Herr, sende mich. Herr, was soll ich tun? Dann muss man sagen, ich gehe am Sonntagmorgen in die Versammlung, nicht halb verschlafen, indem ich da reinsitze und sage, also gut, lassen wir die Versammlung über uns ergehen, man muss mich sehen. Das ist die falsche Haltung. So, man geht in die Versammlung, indem man sagt, Herr, ich bin ein Glied an diesem Leib. Ich bin Epheser 4 in diesem Organismus hineingenommen. In dieser Herberge ist der Wirt. Bin ich heute ein reiner Kanal, um für dich zu wirken? Höre, Herr, dein Knecht hört. Wenn ich so in eine Versammlung komme und sage, Herr, wo ist meine Aufgabe? Vielleicht ist deine Aufgabe gar nichts heute Morgen, als hier zu stehen und letztendlich zu beten. Vielleicht ist deine Aufgabe bloß da zu sein. Das gibt es auch. Vielleicht darfst du heute Morgen die Zügel des Maultieres halten, wenn man jemand in die Herberge führt. Vielleicht darfst du in der Herberge bedienen. Vielleicht darfst du in der Herberge baden. Vielleicht darfst du Speise austeilen. Es gibt hunderttausende Dinge, aber es funktioniert bloß, wenn du dir bewusst bist. Ich war halbtot. Der große, barmherzige Samariter, der Herr Jesus, hat mich in die Gemeinde geführt. Er hat mich aus dem Stadium der Pflege, des Hätschelns, rausgeführt. Ich bin jetzt jemand, der verpflegt wird und verpflegen soll, laut Epheser 4. Wenn ich dann beginne, mich dem Herrn auf den Altar zu legen. Wenn ich gar hingehe und diese geistlichen Mechanismen in der Schrift mit einem offenen Herzen erforsche und begreife, dann wird es mir gehen wie der Königin von Saba. Dann werde ich außer mir sein vor Staunen. Ey, darf ich ganz ehrlich sein? Ich habe schon oft gedacht, was muss der Herr mitmachen, dass er diesen Chaotenhaufen von Gemeinde durchbringt? Aber ich habe immer gestaunt, er bringt sie durch. Er liebt die Gemeinde wie ein Mann seine Ehefrau. Er hat sich für sie gegeben, auf dass er sie reinige, dass sie ohne Flecken, ohne Runzeln sei. Er will die Gemeinde darstellen, dass sie etwas sei, wo er stolz drauf sein kann. Ich stelle jetzt nur eine Frage zum Schluss. Die ist vielleicht gefährlich, aber ich möchte sie stellen. Einfach, ich sage sie mir, ich stelle sie dir. Bist du wirklich willens, in eine Haltung reinzugehen, dass der Herr stolz auf dich sein kann, dass diese Leibesfunktion geschieht, dass diese Herberge funktioniert? Oder wie beurteilst du das? Wenn du jetzt mit den Augen des Herrn sehen könntest, meinst du, dass er stolz auf dich ist? Wieso, wenn wir das uns vor Herzen, vor die Herzensauge stellen und so in die Stille gehen und sagen, Herr, hier bin ich, erforsche mich, wie der David. Zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wie du meinen Zustand siehst. Zeig mir, ob ich noch gepflegt werde, was gar nicht nötig ist. Zeig mir, was ich tun soll. Wenn man so kommt, ich denke, dann plötzlich werde ich etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann werde ich ein funktionierendes Glied am Leib Jesus sein. Aber die Bandbreite einer Versammlung, egal ob Sonntag, Morgen, Mittwoch, das ist egal. Die Bandbreite einer Versammlung geht immer vom Halbtoten bis zum vollkommen gesättigt und gespeisten Gläubigen. Und der das, was hier ist, auslöst, ist immer der barmherzige Samariter, immer der Herr, immer durch den Heiligen Geist, immer durch die Kanäle, aber er hat ein Ziel. Und manchmal ist es für uns peinlich, wenn wir plötzlich erkennen, wo wir stehen. Aber ich denke, man muss den Mut haben, ehrlich zu sein und sage, Herr, erforsche mich. Sehe, wie ich es meine, zeig mir, wie ich vor dir bin, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Und dann funktioniert die Herberge. Aber wenn irgendjemand von uns, egal ob halbtot oder schon in der Herberge, gepflegt oder verpflegt bereits, wenn irgendjemand eine Not hat, wir müssen den Mut haben, zum barmherzigen Samariter zu gehen. Darum heißt er nämlich barmherziger Samariter. Die Bibel sagt, er ist ein hoher Priester, der jede unsere Schwachheit erkennt, der unser Elend kennt, der das vollkommen perfekt kennt. Wir brauchen keinerlei Hemmungen zu haben, den Namen des Herrn anzurufen. Der wird mit uns zum Ziel kommen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass du, der barmherzige Samariter, die Himmel verlassen hast, um uns hier aufzulesen im Dreck dieser Welt, im Dreck des Elends, und dass es keine Sünde und kein Leben gibt, das du nicht umkrempeln und das du nicht vollkommen heilen kannst, das du nicht vollkommen in Ordnung bringen kannst. Du hast es getan, weil du, so wie der Vater im Himmel es auch beschreibt, weil du uns liebst. Wir danken dir dafür. Danke, dass dir, dass du der große, barmherzige Samariter bist. Und Vater im Himmel möchte dich anbeten, dass du uns den Sohn gegeben hast als Sühnopfer für unsere Sünde. Und Herr Jesus, du kennst unsere Herzer, geh durch unsere Reihe. Wenn jemand halbtot liegt, wieder dieser Mensch, der von Jerusalem wegging, dann erbarme dich. Wenn jemand noch sich pflegen lässt, wo es gar nicht mehr nötig ist, dann erbarme dich. Und uns Gläubige, geh einfach hin und hilf uns, erwachsen zu werden, brauchbar zu werden für dich, auf dass dieser Organismus funktioniert, auf dass in dieser Herberge hier bei uns, dass kein Stau geschieht, sondern dass in dieser Herberge, dass du freie Bahn hast, dass du mit jedem von uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.